So, wir sind viele verschiedene Gemeinden hier miteinander. Es gibt einen Predigtext für den Sonntag, den habe ich genommen. Was sagt man? Ja? Wenn ich meine eigene Gemeinde hier habe, dann weiß ich, wo ich das Zuckerbrot oder das andere auspacken muss. Aber ich dachte, ich mache heute mal einen Überblick. Ich gucke mal in den Text rein und ich verschaffe uns einen Überblick. Und versuche uns allen vielleicht einen kleinen kleinen Anstoß, eine Idee oder irgendwas mitzugeben, was vielleicht dein Dasein in deiner Gemeinde so ein bisschen aufhält. Ja? Kann ja sein. Also Gott segne dich mit dem Bibeltext von heute und der Predigt. Es geht um den ersten Bericht, den man über Gemeinde überhaupt so im Neuen Testament hat. Also wo jemand beschreibt, wie christliche Gemeinde so ablief. Da wird also so gefragt, oder man kann fragen, ja, wer sind wir und was machen wir eigentlich? Ja, das bedeutet, es geht um das Christsein. Kurz zuvor, das ist Apostelgeschichte 2, kurz zuvor geht es darum, wie wird man eigentlich Christ? Da hält Petrus die sogenannte Pfingstpredigt. Ganz viele Menschen sind davon betroffen und so, es geht ihnen durchs Herz. Sie fragen, was sollen wir tun? Und dann erzählt er, wie man Christ wird. Und danach berichtet uns der Schreiber der Apostelgeschichte, ich sage jetzt mal Lukas, wie Gemeinde so abläuft in den ersten grundsätzlichen Hauptzügen. Also, was ist Christsein? Wer sind wir? Was machen wir? Und dann erklärt er noch so ein bisschen direkt daran, was das dann konkret ist. Also, wie das bei denen konkret aussieht. Also, wer sind wir eigentlich so an verschiedenen Gemeinden mit verschiedenen Ausrichtungen? Aber was ist eigentlich auch das, was wir alle gleich haben? Ja? Also so ein bisschen darum soll es gehen und dann noch so ein paar Fragen dazu. Ich lese gleich den Text, der, ich sage das bewusst und es ist wichtig, zusammenfassend als eine Summe erklärt, wie sich diese erste Gemeinde damals verhalten hat. Uns begegnet hier ein ziemlich ideales Bild von Gemeinde, dass wir uns unmöglich eins zu eins aneignen können. Es geht nicht. Diese Zusammenfassung beschreibt aber trotzdem gewissermaßen für uns Christen heute, was christliche Gemeinde ist und was man da so macht. Also trotzdem, es ist ein guter Überblick. Ich lese euch den Text mal vor, er ist auch da. Apostelgeschichte 2, Abvers 41, also der überleitende Vers hier noch von der Predigt des Petrus zu Pfingsten. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele Zeichen. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Nun gut, ihr ahnt die Zusammenfassung und den Charakter dieses Berichtes, der offenbar ein Schnappschuss, eine Momentaufnahme ist einer Gemeinde, die direkt nach einem starken Erweckungserlebnis hier dasteht. Es geht um die Gemeinde in Jerusalem im Jahr 33 vielleicht, 34, 35. Also ist lange her. Was war Christsein damals? Und was ist es heute noch? Ja, ich will die Schnittmenge finden zwischen dem Christsein damals und was ist es heute noch? Was ist das Gleiche? Was sind die Grundlagen? Diese Zusammenfassung, diese Utopie, die überfordert uns total, wenn wir sie eins zu eins umsetzen wollen. Ich habe es schon gesagt. Ich fange aber an, rauszuschälen. Wir haben da zuerst die Lehre. Das halte ich für einen der ersten sinnvollen Dinge oder die Dinge, die überhaupt christliches Leben überhaupt begründen. Das geht darum, was wir alle grundsätzlich teilen. Und das ist die Lehre über einen Mann und das ist Jesus Christus. Bei Lehre geht es natürlich noch um viele andere Dinge, die man besprechen kann und die sich dann an die grundsätzlichen Dinge über Jesus anschließen. Ja, wie gestalten wir unsere Ethik, wie unterhalten wir uns über bestimmte Dinge und so weiter. Aber grundsätzlich in der Lehre geht es um die Frage, wer war Jesus von Nazareth und seine Vorgeschichte? Wer ist der auferstandene Jesus Christus heute? Und was wird mit dem Sohn Gottes, der auf der rechten Seite neben dem Thron Gottes sitzt, einmal werden? Ja, also es geht im Grundsatz der Lehre um diesen Mann, wie er gelebt hat, wie er gestorben und auferstanden ist, wer er heute ist und wer er sein wird. Das ist das, was uns eint. Alles andere ist Prägung, bringen wir mit aus der Geschichte unserer verschiedenen Traditionen, haben wir verschiedene Ideen zu, wie wir Gottesdienste gestalten und so weiter. Aber das ist die Lehre, die uns eint. Und damit sind wir bei der Gemeinschaft. Aufgrund dieser gleichen Lehre von Jesus Christus haben wir Gemeinschaft. Was ist so wichtig an Gemeinschaft? Dietrich Bonhoeffer, der hat viel gute Sachen zur christlichen Gemeinschaft formuliert. Er hat auch gesagt, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Nochmal. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Ein toller Satz, der meiner Erfahrung nach stimmt. Priscilla nickt. Priscilla sagt uns oft, wie wichtig und gut ihr das tut, wie wichtig es ihr ist und gut ihr das tut, dass sie am Sonntag hier hinkommen kann. Ich denke an verschiedenste Begegnungen aus meinem Leben mit fremden Christen, mit mir fremden Menschen, zum Teil aus völlig anderen Ländern oder aus anderen Kirchen, wo trotzdem eine eigenartige Verbindung besteht, trotz sehr großer Unterschiede. Wo ich gemerkt habe, zum Beispiel im Urlaub, in Ländern, wo es viel wärmer ist, wo man Menschen trifft und ich denke so, aha, guck an, da ist jemand, der hat irgendwie einen Jesus tätowiert oder so und man wird es überhaupt nicht erstmal erwarten auf den ersten Blick. Und ich spreche ihn an und er hat er gesagt, also er hat in Deutschland gewohnt, aber ist ursprünglich aus kleinen, ganz, ganz alten Kirche, syrisch-orthodox. Und da haben wir so gesprochen und man merkt, er ist total unterschiedlich, ganz anders als ich. Aber man trifft sich bei diesem einen Mann, Jesus Christus. Ja? Also das ist gleich. Und dabei bleibt man auch irgendwie stehen und darauf bleibt man auch gemeinsam stehen. Mit vielen Leuten in der eigenen Gemeinde kann es aber auf der anderen Seite auch schwierig werden auf Dauer. Das wissen wir auch bestimmt sehr gut. Man gewöhnt sich doch schon sehr an den eigenen Stallgeruch und manchmal kann man dann plötzlich doch nicht mehr riechen, was man ständig hat. Man wird vielleicht durch den eigenen Stallgeruch auch schnell zum Erhalter des eigenen Traditionsvereins, ohne dass man das merkt. Ja? Obwohl da irgendwie die Gemeinschaft mit dem Bruder und der Schwester mir schon irgendwie eine Stärkung sein kann oder so, so ist es mit der anderen Schwester oder dem anderen Bruder irgendwie das Gegenteil. Naja, ich halte es immer für gut, mal den eigenen Stall zu verlassen und andere Luft zu schnuppern. Das kann man hin und wieder tun, das sollte man tun. Und ich merke immer wieder, gut, ich habe nun dadurch, dass ich Pastor bin und viel Bezüge habe zu den Gemeinden, schnell auch Kontakt zu anderen Leuten. Und ich merke immer, wie das auch meine Sicht immer mal wieder ganz schön gesund schleift, andere Kirchen, andere Gottesdienste und andere Denkweisen zu sehen. Ich darf mich nämlich dann hinterfragen, was ist eigentlich gut? Ist das noch alles richtig? Ist das aktuell, was ich so mache? Oder wäre es nicht sinnvoll, mal eine 500 Jahre alte Tradition nochmal zu prüfen und zu gucken, ist da nicht irgendwas Spannendes dran? Gemeinschaft in Jesus Christus, das ist das, was uns zusammenhält. Die Ehrlichkeit darüber zu gucken, was machen andere Christen und machen die vielleicht auch ganz andere Dinge ganz gut, finde ich auch darin, dass im Vers 47, also im letzten, steht: Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen. In anderen Übersetzungen steht, dass der Herr immer mehr Menschen hinzutat. Eine Kollegin von mir, die hat letztens gesagt, das ist eine totale Entlastung für mich. Ich mache das nicht, dass Menschen hinzugetan werden. Also ich als Pastor, ich mache das nicht. Ich grabe einen Acker um oder sähe oder so, ja, kann man jetzt Bilder finden. Aber hinzu tut allein der Herr, der ruft. Und das ist schön, das ist dankenswert. Das ist etwas, das uns auch eine gewisse Freiheit gibt. Das uns auch in eine gewisse Verantwortung setzt, da komme ich später noch ein bisschen zu. Aber es ist Christus allein, der jeden Christen, auch dich, in seine Gemeinschaft hineinruft. Auch heute, dass du hier heute sitzt, in diesem Allianzgottesdienst 2023 und so. Das hat Christus allein gemacht. Christus allein ist die gemeinsame Verbindung von uns. Daher kommt diese ganze wundersame Verbindung zwischen den Christen aus meiner Sicht auch überhaupt zustande, dass das von außen auf uns zukommt. Ja, Christen sind aufs Engste dadurch miteinander verbunden. Und dann sind sie auch vor allem durch eine bestimmte Tat miteinander verbunden. Und das ist das gefeierte Abendmahl, das uns Jesus Christus gegeben hat. Damit sind wir bei dem nächsten Punkt im Vers 42, dem Brotbrechen. Die Gemeinschaft, die von Gott gegeben ist, durch das Abendmahl, im Auftrag Jesu, das wir immer wieder feiern, das ist eine Wirklichkeit, die wir nicht machen können. Wir stellen Brot bereit und teilen das miteinander unter einem Herrn. Und dadurch wird es die Gemeinschaft, die sie sein soll. Die Wirklichkeit, die Gott schafft, die machen wir nicht, aber wir geben dieser Gemeinschaft eine Gestalt, indem wir gemeinsam essen. Da wird Teilen und Empfangen eingeübt im Abendmahl. Christus allein teilt sich an uns aus, macht uns zur Gemeinschaft. Und wir teilen und haben Anteil im Gebet. Das ist der vierte Punkt, im gemeinsamen Gebet. Das Gebet als gemeinsame innere Hinwendung zum gemeinsamen Herrn Jesus Christus, das macht alle Menschen gleich. Das ist mir jetzt in der Arbeit mit dieser Predigt also total so aufgegangen in einem Moment, dass ich dachte, Mensch, das ist völlig egal, woher ich komme, ob ich aus Deutschland und mein Gebetspartner aus Spanien ist und wir uns vielleicht nicht mal verstehen beim Beten. Egal, ob ich mit jemandem bete, der viel ärmer ist als ich. Ob ich mit jemandem bete, der viel kränker ist als ich. Das spielt im Gebet unter dem Herrn keine Rolle. Nichts macht uns gleicher als das gemeinsame Gebet zum Herrn. Keiner ist darin Gott näher als ein anderer. Aber was wir können im Gebet, und das ist das große Wunder in der Unterschiedlichkeit, wir können uns im Gebet gegenseitig vor Gott bringen oder eine andere Person im Gebet zu Gott hinleiten, wenn sie vielleicht selber nicht kann. Das ist eine Gabe und das ist ein Teilen, was durch nichts zu übertreffen ist. Diese vier Punkte, Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebete, das sind, so lese ich es aus dieser zusammenfassenden Zusammenfassung, So sind es, das sind diese vier Punkte, die fundamentalen Verhaltensweisen christlicher Gemeinschaft. Ja, wir lernen von Jesus, wir sind zusammen, wir feiern zusammen Abendmahl und wir beten gemeinsam. So, das sind die Punkte. Und jetzt geht der Text weiter, nachdem das erstmal geklärt ist und erklärt, wie es konkret in Jerusalem damals aussieht. Und ich will dann noch fragen, wie sieht das bei uns so aus? Da hören wir von den Aposteln, sie tun Wunder und Zeichen. Also diese, der Spruch, es geschehen noch Zeichen und Wunder, ja, das kommt von dort. Denkt mal zuerst nicht gleich an etwas Übernatürliches. Jetzt schlackern vielleicht manche mit den Ohren und sagen, was? Ja, ich möchte mal an den Worten bleiben, da bin ich jetzt Theologe genug, um zu sagen, es geht da um ein Wort, es heißt Terata, und damit nicht, sind nicht die Kraftwirkungen Jesu gemeint, das ist ein anderes Wort, was da beschrieben wird. Terata sind die Dinge, über die man sich wundert, die auftreten und man denkt, boah, das ist ja außergewöhnlich. Das tun die Apostel. Wirklich außergewöhnliche Dinge. Und das sind Zeichen. Damit sind auch nicht irgendwelche wundersamen Wolkenformationen gemeint, wo man denkt, ah, hier zeigt uns Gott, was weiß ich, er dir damit zeigt, sondern da setzt jemand ein Zeichen. Da macht jemand was Konkretes und teilt der Welt mit, dass hier etwas anders läuft. Die Menschen damals, und es ist da auch in dem Text, den ich vorgelesen habe, beschrieben, die waren wirklich verwundert und erstaunt über alles, was rund um diese Gemeinde geschieht. Ja, und völlig übertrieben, also ist ja nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern völlig übertrieben, ganz Jerusalem ist davon total mitgerissen, was bei denen in der Gemeinde passiert. Diese Gemeinschaft, was da los ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Diese Gemeinschaft von Aposteln und Christen und Menschen, die sich dazu gewinnen lassen von Christus, die handelt innerhalb des damaligen Judentums sehr außergewöhnlich. Die fallen auf innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Die sind vom Geist erfüllt, der Geist Gottes wirkt da. Da ist irgendwie ist da echt Bewegung drin. Was diese Gemeinde tut und was da beschrieben ist, so höre ich das, die übertrafen die religiösen und gesellschaftlichen Erwartungen damals auf positive Weise und zwar sehr stark. Sie übertrafen die religiösen und gesellschaftlichen Erwartungen auf positive Weise. Sie haben in vielerlei Hinsicht Zeichen gesetzt, zum Beispiel im Bereich gemeinsamer Besitz, so ist es da beschrieben. Ja, sie teilten alles miteinander, ja klar. Ich denke, wenn wir das uns praktisch vorstellen, können wir schon ins Heute ein bisschen übertragen. Ich glaube, alle, die hier sitzen, oder fast alle, haben zumindest eine Vorstellung davon, wie das ist, dass die Gemeinde einen Ort hat, an dem sie sich treffen. Das ist auch ein gemeinsamer Besitz, ja, so das Haus. Und die Technik und wie wir das alle, was wir alles so haben. Damals war es natürlich nicht in diese Richtung organisiert. Da waren ganz andere Dinge vonnöten. Da waren eher so Dinge vonnöten, wie dass man gemeinsam das teilt, was man gerade braucht, also Essen. Oder Versorgung im Alter. Das sind Dinge, die regelt bei uns heute jemand anders. Da müssen wir kaum regeln. Ja, da ist der Unterschied von damals zu heute. Wir können aber schon davon ausgehen, dass in diesem Text es darum geht, dass auf freiwilliger Basis Dinge verkauft werden, Besitz, wo jemand sagt, das kann ich weggeben. Ich sehe, es wird von jemand anders gebraucht, da ist Bedarf, das Notwendigste kann ich abdecken. Also frühe Form des Kommunismus, streicht es, ist da nicht gemeint. Diese Leute damals, die waren bedingungslos füreinander da. Und das hat Zeichen gesetzt in Jerusalem. Da haben die Leute gesehen, da sind die Herzen irgendwie anders in dieser Gemeinschaft. trotz dieser perfekt wirkenden und sehr weitgehenden Darstellung scheint es im Kern recht schlicht gewesen zu sein, was die Christen damals in Jerusalem getan haben. Die haben eben geguckt, wie sie teilen können, haben sich jeden Tag getroffen, haben das abgeglichen und haben die Dinge getan, die ihr Wesen ausmachen. Also da gehört, wer ist dieser Jesus gewesen und so weiter. Relativ schlicht, aber was sie hatten, war wirkungsvoll. Ein großer zwischenmenschlicher Reichtum, den sie hatten. Und das kann schlicht sein, das kann eine schlichte Grundlage haben, dieser große zwischenmenschliche Reichtum. Und dadurch haben sie Ansehen beim Volk. So, jetzt am Schluss zu uns. Gehen wir heute diesen Weg. Lassen wir uns doch mal an dieser Erzählung aus Apostelgeschichte 2 ein bisschen messen. Ich bin überzeugt davon, dass es heute vielleicht wie selten zuvor wichtiger wird, wieder die Gemeinschaft der Gläubigen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich kenne die Sprüche, die Mitteilungen von älteren Geschwistern, die ein paar Jahrzehnte zurückblicken und sagen, also früher war das mit der Gemeinschaft irgendwie enger, früher war da irgendwie mehr. Und dann kann ich als junger Mensch denken so, oh ja, klar, stimmt, ja, wir sind halt anders, wir sind halt individualistischer und so, ja, wir gucken halt eher aufs Handy als zu unserem Nachbarn, ja. Aber ich denke, da steckt auch schon eine tiefe Wahrheit drin, wenn wir so mal an diesem Text entlang denken. Ich denke, dass es wirklich wichtiger wird, und ich ahne auch schon die Tendenzen so in unserer Gemeinde, und wir sehen sie auch schon und haben sie auch erprobt und finden, es stimmt, dass die Gemeinschaft wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden muss. Wie oft und wie lange haben wir im sonntäglichen Treffen, ich nenne es mal jetzt nicht Gottesdienst, wie oft und wie lange haben wir an unserem einwöchentlichen sonntäglichen Treffen Zeit dafür, uns mitzuteilen, was uns wirklich im Leben und Glauben bewegt? So, zeitanteilsmäßig im Gottesdienst. Nehmen wir uns die Zeit und den Raum, vielleicht sogar beim Essen, wie es ja da vorgeschlagen wird für die Gemeinschaft. Wie sehr leben wir das, was wir im Abendmahl feiern? Gemeinschaft, die uns gegeben ist durch Christus. Und damals, so lesen wir es ja zwischen den Zeilen, war Abendmahl und Essen noch viel enger miteinander verbunden und zusammen. Mir ist schon klar, dass jeder von uns jemanden in der Gemeinde weiß, mit dem man sich einfach nicht an denselben Tisch setzen muss beim Essen. Und das ist auch okay. Das ist nochmal ein anderer Gedanke jetzt. Ja, es ist normal. Wir sind hier keine Freunde in erster Linie, sondern von Gott hinzugetane Glaubensgeschwister. Dass man in der Gemeinde auch Freunde hat oder findet, das ist wunderbar. Ja, das ist schön, wenn man dann auch tiefer noch so Dinge teilen kann. Aber erstmal sind wir Hinzugetane, Dazugerufene. Mit der inneren Herzenshaltung des gemeinsamen Glaubens werden wir uns zu Dienern, die Gemeinschaft formen, wie sie sein soll, wie Gott sie sich vorstellt. Und dann passieren nämlich Dinge, die über die Möglichkeiten von Freundschaft hinausgehen. Freundschaft ist bei der Antipathie zu Ende. Ja? Aber zusammengerufen sein geht viel tiefer. Dann werden wir nämlich ganz aktiv Grenzen überwinden können. Und zwar nicht nur zu Geschwistern, sondern zu allen Menschen nach draußen, die Gott noch rufen will. Ich will euch noch fragen, spür kurz in dich rein, wenn du an deine Gemeinde denkst. Wo schlägt bei dir ganz tief das Herz? Wo ist deine Freude für die Gemeinde? Wo ist der tiefe Punkt, wo du sagst, darüber freue ich mich, das finde ich so gut. Und da dürfen jetzt ruhig dir 9 andere Dinge einfallen, die du Mist findest. Ja? Aber der eine Punkt, wo ist der Freudepunkt, wo du sagst, Macht euch mal darüber Gedanken und behaltet das, ja? Packt das schön ein. Das ist gut, dass ihr so einen Punkt habt und wenn ihr ihn habt. Ich wünsche mir, dass wir den Leuten, ich meine jetzt Leute, die Gemeinde nicht kennen, ja? Euren Freunden, Bekannten oder was weiß ich. Ich wünsche mir, dass wir den Leuten nicht nur einen tollen Kindergarten empfehlen können. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur den besten Friseur oder den einfühlsamsten Urologen empfehlen können. Ja. Wie viele empfehlenswerte Dinge kennt ihr noch? Ich wette, ihr kennt noch eine ganze Menge empfehlenswerte Dinge, die ihr mögt. Ich wünsche mir, dass du über den Sonntagsgottesdienst, zu dem du sonst so gehst, so sprechen kannst, wie über eine Gemeinschaft, bei der es sich einfach lohnt, dabei zu sein. Weil da ein Freudenpunkt ist, wo du sagst, ey, das ist toll, das macht einen Unterschied in deinem Leben. Vielleicht. Wir sind doch das Beste, was es in dieser Welt gibt. Der Körper Jesu Christi. Ja, und da ist Jesu Mund. Unsere Münder sollen von Jesus lehren. Ich komme zu den vier Punkten vom Anfang zurück. Ja? Unsere Münder sollen von Jesus lehren. Da sind die Beine, die Köpfe, die Herzen Jesu, die die Gemeinschaft formen sollen, je nach den Möglichkeiten, die du hast. Und das sind Jesu Hände, eure Hände, die Brot brechen sollen und das teilen, was gebraucht wird. Gemeinschaft, Zeit oder Brot, egal was. Was ich sagen will letztendlich, übernehmt im Leben und im Glauben Verantwortung füreinander. Übernehmt Verantwortung für eure Gemeinde, in eurem kleinen Leib Christi, zu dem ihr gerufen seid. Lasst uns Räume schaffen, in denen das Wirklichkeit, was Gott in dieser Welt formen will. Ich bin überzeugt, und damit bin ich am Schluss, wenn Christen ihrem Herrn von Herzen folgen, auch mit allen Begrenzungen und mit allen Fehlern, dann wird eine Gemeinschaft sichtbar, die Dankbarkeit ausstrahlt anstatt Unzufriedenheit. Dann wird eine Gemeinschaft sichtbar, die als Zusammengeführte das Wohl für andere sucht. Und da wird eine Gemeinschaft sichtbar, die einander stärkt und sich und andere wahrnimmt und segnet. Und damit könnt ihr jetzt in die nächste Woche gehen und als Gesegnete in euren Gemeinden nach diesem Sommer zusammen Gottesdiensten dann weitermachen. Der Herr der Gemeinde segne euch alle. Amen.